Unerwartet klopft es an der Tür. Das ist komisch. Ich erwarte eigentlich keinen Gast, denkt er. Geht zur Tür hin und öffnet sie einen Spalt breit. Gerade so weit, dass er dadurch gucken kann. Dort stehen ein paar Männer. Sie bitten um einen Schlafplatz in seinem Haus. Er als guter Gastgeber öffnet die Tür weiter und lässt die Männer reinkommen. Sie sind zu dritt. Zwei von ihnen führen den einen an den Händen bis zur nächsten Sitzgelegenheit. Sie wirken auf ihn sehr verängstigt und verwirrt. Aber als guter Gastgeber bietet er seinen Gästen etwas zu trinken an. Und er macht sich auch sofort daran zu sorgen dafür, dass auch etwas gekocht wird. Er hört ein paar Fetzen, was auf dem Weg passiert sein soll. Die reden von irgendeiner Stimme und dass der andere Mann auf einmal nichts sehen konnte. Als er ihnen dann das Trinken reicht und das Essen ankündigt, lehnt der Mann, der bis dahin schweigend gesessen hat, alles einfach ab. Ganze 3 Tage bleiben die Männer bei ihm. Und immer wieder beobachtet er den Mann, der sich dann als Saulus vorgestellt hatte, da sitzend und irgendetwas Unverständliches unter seinen Bart murmeln. Als es auf einmal wieder klopft, an der Tür steht noch ein Mann. Er fragt nach diesem Saulus und auch ihn lässt er bereitwillig eintreten. So in etwa könnte die Geschichte aus der Perspektive des Gastgebers klingen, wo Paulus oder Saulus in dem Moment eingekehrt ist. Als Gast aufgenommen, erlebt der Gastgeber irgendwie so fetzenweise immer mal wieder etwas, ja, Skurriles. Stimmen, die Männer gehört haben, Licht, das vom Himmel kam und all das Ganze macht in seinen Augen wenig Sinn. Und genau das macht diese Geschichte zu einer Abenteuergeschichte. Wir befinden uns in der Predigtreihe Abenteuergeschichten aus der Apostelgeschichte. Und als ich das gehört habe, ist mir diese Geschichte eigentlich sofort eingefallen, weil wenn ich irgendwas mit Abenteuergeschichten verbinde, dann irgendetwas Fetziges, irgendwas, was, da muss auch was passieren. Das muss jetzt nicht so langweilig irgendwie eine Tischgesellschaft sein, wo alle diskutieren, sondern da muss irgendetwas passieren. Das ist ein Abenteuer. Und genau diese Geschichte würde ich gerne einfach mal in der Originalfassung beziehungsweise in der Fassung der Übersetzung, die ich rausgesucht habe, einfach mal vorlesen. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an die Hohepriester und bat um die Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er in den Synagogen Damaskus vorlegen wollte. Als er nun auf dem Weg war und die Stadt fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er eine Stimme, die zu ihm sagte: »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?« fragte Saulus. Die Stimme antwortete: »Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf, geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst.« Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus richtete sich vom Boden auf, öffnete die Augen, aber er konnte nichts mehr sehen. Seine Begleiter mussten ihn an der Hand nehmen und bis nach Damaskus führen. 3 Tage lang war er blind und er aß und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision: Hananias. Ja, Herr, erwiderte Hananias. Geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frage in dem Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst Folgendes wissen: Saulus betet, und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt, ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Herr, entgegnete Hananias, von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viele schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem hat er von den führenden Priestern die Ermächtigung, hier in Damaskus alle zu verhaften, die deinen Namen bekennen. Aber der Herr sagte: Geh trotzdem zu ihm, denn gerade ihn habe ich als Werkzeug gewählt, damit er meinen Namen in der Welt bekannt machen, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, sowie bei den Israeliten. Und ich will ihnen zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Da machte sich Hananias auf den Weg, ging zu jenem Haus, er legte Saulus die Hände auf und sagte: Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der auf deiner Reise hier erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit seinem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf, ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Ein Aspekt, der mir sofort auffällt, ist es, wie mutig Hananias eigentlich, ja, diesen Weg, diese Reise begibt. Oder könnte sich jemand von euch vorstellen, zu jemandem zu reisen, zu gehen, wo man weiß, dass der die Kirche mit allen Mitteln verfolgt und unterdrücken möchte? Hananias ringt auch ein bisschen mit sich selbst. Er bringt nämlich sofort ein Argument. Saulus hat nämlich viel Leid unter den Leuten in Jerusalem getan und möchte das Gleiche auch hier tun, Gott. Also mal ganz logisch betrachtet, eigentlich ein solides Argument zu sagen, mache ich nicht. Aber Gott sagt trotzdem: Geh. Und Hananias ist so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen gedanklich, aber er packt sich den Mut ein und geht los. Vielleicht auch einfach, weil er keinen Bock hat, mit Gott weiter darüber zu diskutieren. Ich meine, man sieht ja an verschiedensten Stellen in der Bibel, das bringt sowieso nichts, ne? Mose, der da einfach so diskutiert und am Ende doch das tut, was Gott ihm aufgetragen hat. Ich weiß zum Beispiel, dass es nicht immer leicht ist. Wir haben vor 1,5 Jahren in unserer Schule so große Berufspraktika gemacht. Da wurden wir 3 Monate in ein Praktikum geschickt. Und dafür haben wir so eine Übersicht bekommen mit allen Stellen, die die Schule zur Verfügung hat. Und wir durften die 3 Stellen markieren, wo wir gerne hinkommen wollen. Und ich markierte auf diesem Zettel 3 Jugendeinrichtungen. Weil zu diesem Zeitpunkt war ich mir noch gar nicht so sicher, ob ich die Ausbildung zum Gemeindepädagogen eigentlich weitermachen möchte. Und ein paar Wochen später kamen die Lehrer mit unseren Stellen zurück in den Unterricht. Und ja, ich habe nicht die Wunschstellen bekommen. Mein Lehrer hatte mir einfach einer Gemeinde zugeteilt. Und als ich dann anfangen wollte, mit ihm darüber zu diskutieren, dann hat er nur einen Satz gesagt. Er war so: Du schaffst das schon. Und übrigens, dort oben in der Gemeinde, da ist ein sehr guter Anleiter. Und Der wird dich echt gut betreuen. Ich habe innerlich mit mir gekämpft, so ein paar Tage. Wie wird das? Wie macht man das? Aber ich bin froh, dass ich den Weg gegangen bin. Ich meine, so die große Wahl hatte ich jetzt auch nicht, aber es hat mir viel Freude bereitet am Ende des Tages. Jetzt zurückblickend ist das Ganze nicht nur eine schöne Zeit gewesen, weil ich dort viele nette Menschen kennengelernt habe, sondern auch, weil es meinen Weg ganz anders gestaltet hat. Ich bin weiter in die Ausbildung gegangen. Und auch Hananias Mut soll sich irgendwann mal auszahlen. Er weiß es einfach nur noch nicht. Denn durch diesen Saulus, der Paulus genannt wird, wird sich sehr viel verändern in der Verkündigung durch die ganzen Reisen, die Paulus irgendwann mal macht. Aber zurück zur Story. Wie muss es Paulus eigentlich in diesen 3 Tagen gegangen sein? Hananias hatte gezweifelt, aber Paulus, ein Mann, der eigentlich was zu sagen hat, sich seiner Sache bewusst ist, und er hat doch eigentlich nur das getan, was er für richtig hielt. Den Glauben, der aus seiner Perspektive einer Sekte gleicht, den wollte er einfach unterbinden. Und jetzt? Jetzt sitzt er blind in einem Haus und hat viel Zeit. Er hat viel Zeit, sich Gedanken zu machen. So ein paar Gedanken, die ihm vielleicht durch den Kopf geschossen sind, wären vielleicht so etwas wie: Was habe ich da eigentlich getan? Was wird jetzt aus mir werden? Werde ich vielleicht jemals wieder sehen können? Sowas oder so ähnlich stelle ich mir das vor, wenn man dann auf einmal plötzlich erblindet ist. Und er hatte bestimmt noch mehr Zeit, sich noch viel mehr Gedanken über solche Sachen zu machen. Saulus hat ja Jesus eigentlich nicht direkt verfolgt. Der ist ja in Person nicht mehr da gewesen. Und doch sagt Jesus: Warum verfolgst du mich? Kann es sein, dass wir manchmal auch so etwas antun? Dass wir Jesus verfolgen? Na, kann nicht sein. Wir sind doch alle ziemlich gut hier, oder? Ich meine, ich bin 3 Sekunden davon, heiliger zu werden. Oder nicht? Naja, auch etwas schwierig. Jesus ist ja auch nicht mehr als Person auf der Welt, also können wir ihm auch nicht wirklich Schaden zufügen. Außer vielleicht, dass wir so etwas machen, wie Petrus es getan hat, dass wir sagen: Den Jesus, den kenne ich nicht. Zu unseren Freunden auf der Arbeit Jesus verleugnen. Oder können wir auch doch noch ein bisschen mehr Jesus wehtun? Vielleicht durch unseren Umgang mit unseren Mitmenschen hier in der Gemeinde? Paulus hat ja eigentlich auch nichts anderes gemacht. Er hat die damalige Gemeinde einfach verfolgt. Und doch sagt Jesus: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Nicht, warum verfolgst du die? Jesus bezieht das, was seiner Gemeinde geschieht, auf sich. Da muss man noch mal nachdenken, ob nicht vielleicht uns etwas Ähnliches passiert. Sind wir mal nett zu unseren Mitgeschwistern hier in der Gemeinde? Reden wir immer freundlich und in den höchsten Tönen voneinander? Oder fällt es uns manchmal schwer? Und auch uns rutscht mal das ein oder andere böse Wort über den einen oder anderen raus. Und schon ist das mit dem Jesus etwas antun schon nicht mehr ganz so unwahrscheinlich. Es passiert schneller, als man denkt. Was tut Saulus in dieser Situation? Er kann nicht viel tun, er ist jetzt gehandicapt. Und in der damaligen Welt, wenn man ein Handicap wie Blindheit hatte, fiel es einem sehr schwer, überhaupt irgendwas zu tun. Aber er kann eine Sache machen. Er kann da sitzen und nachdenken. Und er betet. Ist das vielleicht etwas, was wir uns abgucken sollten? Darüber nachzudenken und darüber zu beten? Auch wenn die Situationen immens schwierig sind? Manchmal ist das Gebet etwas, was helfen kann. Paulus betet und betet und betet, ohne dass er weiß, dass Gott etwas tun wird. Er kann sich darüber nicht sicher sein, aber er betet trotzdem. Und Saulus Gebet bewirkt etwas. Hananias macht sich auf den Weg. Hananias kommt zu Saulus, legt ihm die Hände auf und auf einmal kann er wieder sehen. Er macht die Augen auf und er sieht auf einmal den Raum vor sich. Und in der Übersetzung, die ich vorgelesen habe, steht sogar noch ein bisschen mehr. Da steht nämlich, Saulus fiel es wie Schuppen von den Augen. Das kann man auch als Sprichwort reininterpretieren. Er hat nicht nur wortwörtlich seine Augen aufgemacht und gesehen, sondern er hat auch etwas viel Tieferes verstanden in diesem Moment. Denn direkt nachdem er die Augen aufmacht, lässt er sich taufen. Er möchte zu diesem Jesus gehören. Er geht voll rein. Durch die Taufe komplett sofort alles. Und danach kommt das Essen. Naja, aber was hat Paulus eigentlich hier verstanden? Und was hat er vielleicht auch dafür getan, um es zu verstehen? Ich meine, man kann ja einiges tun, lernen, irgendwelche Bücher lesen, um viele Dinge zu verstehen. Aber hier in dem Moment hat Paulus nicht so viel getan. Paulus hat Gottes Vergebung als Geschenk bekommen. Paulus hat diese Vergebung als Geschenk bekommen und angenommen. Und er durfte ganz praktisch diese Vergebung erleben. Jesus hat ihn auch verschont. Er durfte ganz praktisch erleben, dass er wieder sehen darf. Gott selbst sagte, dass er sich in diesen Paulus rein, in den Saulus reinsetzen möchte, durch seinen Heiligen Geist. Und ab da an kennt man ihn als Paulus in der Apostelgeschichte. Und Paulus spürt diesen Fluss dieser unendlichen Gnade. Er spürt es richtig in sich drinne. Und mir fällt es immer schwer, so etwas Abstraktes zu verstehen. Ich brauche dafür immer so ein bisschen Geschichten, kleine Stories. Und ich habe ja auch eine kleine Story mitgebracht, in die wir uns ja ein bisschen reinversetzen, um einen winzig kleinen Teil dieser Gnade auch ein wenig zu verstehen. Stellt euch mal so vor, es gibt jemanden, den du nicht leiden kannst. Du kannst diese Person absolut nicht leiden. Und mit deinen Freunden und deinen Bekannten, die wissen das. Und du redest auch nicht ganz so nett über diese Person. Und irgendwann mal ist es dann soweit, immer wenn du diese Person siehst, musst du über diese Person schimpfen. Und irgendwann mal entwickelst du dich, dass du diese abfälligen Kommentare nicht nur gibst, wenn die Person das nicht so ganz mitbekommt, sondern immer wieder direkter. Und irgendwann mal bist du immer in der offenen Konfrontation mit dieser einen Person. Und jetzt kommt diese Person mit einem Koffer auf dich zu. Sie gibt dir wortlos diesen Koffer in die Hand und geht. Während du noch so ein paar Beschimpfungen hinterherrufst. Guckst den Koffer an. Jetzt ist die Frage, was machst du damit? Stellst du ihn beiseite? Nimmst du ihn? Machst ihn auf? Bei mir würde die Neugier auf jeden Fall gewinnen. Ich würde diesen Koffer aufmachen. Und du machst diesen Koffer auf und du guckst da rein und da liegen Haufen 500er Scheine drin. 500-Euro-Scheine. Ein Haufen. So in etwa 10 Millionen geschätzt. Das ist schon komisch, ne? Von einer Person, die du die ganze Zeit beschimpft hast, einfach so eine große Summe Geld zu bekommen. Das ist Gnade. Du hast nämlich nichts dafür getan, dass du dieses Geschenk verdient hast. Die Person hat aus freien Stücken daraus entschieden, dass sie dir etwas schenkt. Und bei Gott ist es noch viel mehr. Es ist viel mehr als 10 Millionen Euro, die wir bei Gott bekommen. Bildlich gesprochen. Denn Gott schenkt uns nicht nur etwas wirklich Wertvolles, womit er mit seinem eigenen Leben bezahlt hat, sondern er möchte auch immer wieder diese Beschimpfungen, die wir auf ihn sinnbildlich zusprechen, die möchte er einfach vergeben. Ananias ist mit einem Nachdenken in Richtung Saulus aufgebrochen. Ihm sind viele Gedanken durch den Kopf geschossen. Aber er hat den Mut genutzt, um Gottes Gnade weiterzutragen. Paulus hat sich wahrscheinlich auch viele Gedanken dazu gemacht, im Gebet mit Gott über seine Sorgen, Probleme und Fehler gesprochen. Sich mit dem beschäftigt, was Gott ihm schenken möchte. Und genau das dürfen wir auch tun. Wir dürfen mit allem, was wir haben, zu Gott kommen. Mit unserer Mutlosigkeit, mit allem, was uns beschäftigt, mit allem, was wir an Fehlern getan haben. All das möchte Gott uns abnehmen. Er möchte uns zuhören. Und er möchte eigentlich noch viel mehr. Er möchte, dass wir dieses Geschenk der Gnade und der Vergebung immer wieder neu annehmen. Immer wieder ist Gott dafür bereit. Nur weil ich es gestern angenommen habe und heute irgendwas Blödes getan habe, heißt es nicht, dass ich jetzt eine Woche warten muss, um wieder zu Gott zu kommen, zu dürfen. Sondern er möchte uns jeden Tag neu eine Möglichkeit geben, diese Gnade anzunehmen. Diese Abenteuergeschichte beginnt mit einem Verrat. Paulus verrät die Gemeinde Gottes. Und sie endet in diesem Fall mit einem großen Fluss aus Gnade. Sie endet nicht wirklich, weil sie öffnet eigentlich, müsste man sagen, sie öffnet einen großen Fluss aus Gnade, den Paulus immer wieder weiter in die Welt getragen hat. In Gemeinden, an Briefen, und seinen Missionsreisen. Amen.